So, ich schreie jetzt einfach mal ohne Mikrofon, auch wenn Florian extra für euch so einen Podcast vorbereiten wollte, damit ihr euch das auch noch später nochmal anhören könnt. Schön, dass so viele gekommen sind, damit hatten wir jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber wir werden uns Mühe geben, dass jetzt vor allen Dingen die nächsten anderthalb Stunden recht unterhaltsam werden. Dafür werden die beiden Herren hier vorne sorgen. Ich werde mich jetzt auch gleich wieder verziehen. Vielleicht erstmal so als erste Anmerkung, das kommt aber gleich nachher auch nochmal, falls das jetzt heute ein bisschen langweilig ist, weil ihr es eh alles schon könnt, kommt trotzdem morgen oder guckt nochmal nach, was wir morgen machen, weil morgen machen wir nämlich die Advanced Topics. Insofern, ja, denkt dran, morgen wird es noch spannender und morgen kommen auch wirklich die Sachen, wo wir festgestellt haben, dass die Leute immer auf die Nase gefallen sind im letzten Jahr. So, und außerdem, ja, danach gibt es halt die betreuten Rechnerübungen nach dieser Einführung, wo wir nochmal kurz die ganzen Themen da aus die erste Hälfte anreißen. Da würde ich euch bitten, aber das würdet ihr ja am Ende auch nochmal sagen, wie das Ganze konkret läuft, euch alle in dem einen Rechnerraum zu melden, dem 5538. Da sind dann halt auch schon die Tutoren und die werden dann so ein bisschen für so ein Load-Balancing sorgen, damit das dann nicht ganz so aussieht wie hier in dem Rechnerraum, sondern in die vielen Rechnerräume ihr euch jeweils verteilt, die dann da sind. So, ja, und das war jetzt meine Ansage.
Na gut, Kollegen, also ich wünsche euch einen guten Morgen und heute machen wir C. Habt ihr schon mal was von C gehört? Wenn ja, wird es für euch heute einfach sein. Ansonsten passt auf und versucht, das meiste davon irgendwie zu behalten. Ihr braucht nicht mitschreiben, weil die Folien stehen seit einer Stunde im Netz. Ja? Und das sind heute unsere Themen. Also zum einen werden wir halt einfach ein bisschen angucken, was C ist. Ein kleines Hello World Programm schreiben. Schauen, was wir für Datentypen haben, was Zeiger sind, was Arrays sind, Structs sind. Und mit diesen 5-4 Sachen könnt ihr dann schon heute in der Übung ein paar einfache und tatsächlich sinnvolle Programme schreiben. Ja, gehen wir gleich weiter. Was ist C? C ist eine der weltweit häufigsten Programmiersprachen. Ich habe hier eine Statistik gefunden von Tiobe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also schien auf jeden Fall vertrauenswürdig zu sein, wurde auch von Heise verlinkt, also wird so ungefähr stimmen. Und ihr seht, C, C++ ist mehr als ein Viertel der gesamten Projekte, werden in dieser Sprache geschrieben. Und daher ist sie für uns wichtig an der Stelle. Jetzt könnte es sein, dass jemand von euch einfach sagt, ich will nicht. Aber das kann nicht sein, weil wir haben 4 gute Gründe, warum ihr das trotzdem machen solltet. Der erste Grund ist, wir können C überall anwenden. Ihr könnt es auf einem Handy das Betriebssystem in C programmieren. Ihr könnt halt Großrechner, Clusterrechner, alles könnt ihr in C programmieren. Und de facto macht man das dann auch so. So, viele Sachen, die lassen sich auch wirklich nur in C realisieren. Weil für Java braucht ihr eine ganze Menge Ballast, oder naja, was heißt Ballast? Auf jeden Fall eine ganze Menge drumherum, damit das überhaupt erst läuft. Und C ist viel, viel bodenständiger und braucht auch viel weniger Sachen. Und deswegen lassen sich viele Sachen auch wirklich nur in C realisieren. Und ihr lernt dabei tatsächlich, wie die Maschine, also der Rechner tatsächlich funktioniert. Und zwar nicht auf so einem ganz abstrakten Niveau, sondern tatsächlich auf einem sehr, sehr bodennahen Niveau. Und der letzte Grund ist folgender. Also ihr müsst es einfach machen. Ja? Wenn ihr es nicht macht, dann gibt es von mir und von Micha. Achso, ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Also ich bin Ilja und das ist Micha und da hinten ist Florian. Und ja, wir sind alle 3 Tutoren. Also. Na gut, jedenfalls Scheine gibt es von uns nicht, wenn ihr C nicht lernt. Und im letzten Jahr hatten wir festgestellt, dass C auch wirklich das Hauptproblem war bei den ganzen Aufgaben. Also viele Leute haben kapiert, worum es geht, aber konnten überhaupt nicht C. Und deswegen gibt es jetzt diesen Kurs. Ich hoffe, er hilft euch in irgendeiner Form. So, diese beiden Kollegen, Ken Thompson und Dennis Ritchie, die haben im Grunde C entwickelt, Anfang der 70er, 71 oder so, an der Uni. Ja, die sehen sehr gut aus, so richtig schön zeitgemäß. Der Grund, warum sie das gemacht haben, war eigentlich, weil sie für Unix Programme schreiben wollten. Und das ist auch bis heute so, also in Unix kann man immer noch C programmieren. Allerdings ist C mittlerweile wirklich auf fast jeder möglichen Plattform irgendwie verbreitet oder zumindest irgendein Derivat von C, also irgendwas, was so ähnlich aussieht, was so ähnlich funktioniert. Das werdet ihr überall finden. So, jetzt mal eine Frage an euch. C ist die Grundlage, wofür alles? Ich hatte jetzt ein paar Sachen gesagt, fällt euch noch irgendwas ein? Ja, das auch, aber das ist eher so die C++-Schiene, sonst wäre es sehr, sehr schmerzvoll. Nein, also C ist zum Beispiel die Grundlage für sowas wie Java. Also Java könntet ihr gar nicht machen ohne C. Deswegen, um Java zu verstehen, müsstet ihr auch C lernen. Fast alle Betriebssysteme sind irgendwie in irgendwas C-ähnlichem oder C++ geschrieben, was ja sehr, sehr ähnlich ist, nur ein bisschen anders verpackt. Die ganzen Geräte, sowas wie in Handys, die Chips oder sowas, oder im Taschenrechner, sowas wird auch ganz, ganz häufig in C programmiert. Nicht mehr Assembler wie früher, sondern direkt C, weil das einfacher ist für den Programmierer und auch tatsächlich leichter ist, dann zu debuggen oder was auch immer. Und der letzte Grund ist unsere TechKey 3-Vorlesung, dafür braucht ihr auch C und das ist auch die Grundlage hierfür. So, dann fangen wir gleich damit an, mit unserem ersten Programm, Hello World, wie immer, kennt ihr schon, tausendmal gesehen. Und das erste Ding ist, wie sind sie eigentlich aufgebaut? Weiß das jemand schon? Auch nicht. Eigentlich schon, eigentlich lügt ihr, weil es ist genau wie in Opal. Ihr habt jeweils immer zwei Teile. Einmal die Implementation und einmal den Header oder die Signatur. Und das Ganze wird in C in zwei Arten von Dateien verpackt. Ihr habt .c-Dateien, da sind die Quellcodes drin. Ihr habt .h-Dateien, da sind die Signaturen drin. Also Signatur ist wirklich sowas wie eine Gebrauchsanweisung. So. Das und das habe ich in meinem Programm, aber ich schreibe nicht, wie es funktioniert. Das kommt in den Header rein. In die C-Datei kommt tatsächlich das und das habe ich und es funktioniert genau so und da kommt der Quellcode rein. Also Header-Dateien, Gebrauchsanweisung, C-Dateien, Quellcode. Man kann es ein bisschen umgehen, aber das braucht ihr nicht wissen. Gut, wie sieht nun Hello World in C aus? Ich werde euch da gar nicht so viel zu erzählen. Das macht Micha. Das ist ein ganz einfaches Programm, 2-3 Zeilen. Und das gibt es jetzt live vom Kollegen Michael.
Okay, also das hier ist erstmal, das ist Cygwin, eine wie viele Simulationsumgebungen, man unter Windows sich fühlen kann wie unter Linux, wenn man das denn will. Da wir POSIX brauchen, das ist so ein Standard, klären wir euch garantiert auch nochmal in den Tutorien, müssen wir uns halt leider in irgendeiner Umgebung befinden, die sich wie Unix verhält oder wie Linux. Deswegen jetzt hier das Ganze unter Cygwin. So ein Hello World Programm. Wie ihr auch auf den Folien schon gesehen habt, sieht eigentlich ganz einfach aus. Ein Großteil davon, Laser ist in der Mitte, ne? Sieht aus wie in Java. Mal sehen, ob er jetzt reagiert. Macht er nicht, schade. Ha? Ah, gut. Also ihr habt eine Main. Da. Ihr habt so ein paar bisschen komisch aussehende Parameter, auf die wir nachher noch eingehen. Ihr habt einfach einen Print-Befehl und ihr habt einen Return. Das erinnert extrem stark schon an Java, ne? Also ist auch ein Zeichen dafür, dass man wirklich keine Angst haben braucht. So.
Doch, man braucht schon, aber Angst ist die beste Voraussetzung, um irgendwas zu lernen, ganz ehrlich.
Kompilieren müsst ihr das Ganze oder werdet ihr das Ganze dann in den Tutorien und so weiter immer mit dem GNU-C-Compiler. Abkürzung dafür ist GCC. Funktioniert unter Solaris genauso. Gebt einfach bloß den Namen des Programms an oder der Quelldatei. Tippt Enter, freut euch und dann taucht so eine Datei auf. Hier heißt sie a.exe. Der Linux und Solaris heißt das Ding dann einfach a.out. Ausführen könnt ihr das dann mit .slash. Das ist wichtig. Und dann einfach den Programmnamen. Okay. Ach, Mensch. Genau. Und dann taucht tatsächlich das Ganze auf, was man so eingetippt hat. Ist also, wie gesagt, sehr ähnlich Java, weil ja halt auch imperativ. Okay. Ah, ja, das können wir natürlich jetzt auch noch machen, um mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt könnte man...
trotzdem noch einen Header einzufügen, und zwar für eine Funktion, die einfach nur diese Ausgabe macht. Und dann seht ihr, wie so ein Header aussehen kann. Also eine Punkt-H-Datei.
Die nennen wir einfach jetzt zum Beispiel myprint, die macht nichts weiter als printf aufzurufen. Leider nicht, das ist das ein bisschen ärgerlich. Man sieht, ich kann, Moment, ich könnte auf, ich könnte so probieren. Ist das größer? Ja, ne? Ein bisschen, hoffe ich doch. Kann man es jetzt einigermaßen da hinten erkennen, sonst könnte ich auch noch vielleicht dunkler machen. Das Schöne ist jetzt, wenn man jetzt so eine Header-Datei hat, die sich genau wie die Hauptquelldatei nennt, dann kann man hier wunderbar sauber angeben, dass man jetzt hier eben auch alles andere, was man sonst noch bräuchte, bereits einfügen kann. Das räumt so ein bisschen dann den Teil auf den ihr euch eigentlich dann während der Aufgaben auch konzentrieren müsst. So. Ja. Das heißt, man braucht jetzt bloß noch das eben geschriebene inkludieren mit diesem Raute-Include einfach hello.h einfach einfügen. Okay. Ach. Zu dem Unterschied, warum jetzt hier keine eckigen Klammern, sondern Anführungszeichen oben kommen, wird Ilja auch gleich noch eingehen. Erstmal ignorieren, kommt gleich. Ach Mensch. So, sieht also am Ende ganz genauso aus. Ah Mist, klar. Danke. Ist myprint oder myprintf genannt? Danke. Es funktioniert. Okay, also so eine saubere Einteilung, so Moment, C-File und Header-Datei hätten wir dann halt auch ganz gerne in den Abgaben. Ist auch für euch günstiger, weil wie gesagt, ihr euch dann auf das Wesentliche konzentrieren könnt, sag ich mal. Nur die Rümpfe, also nur den Rumpf. Die Rümpfe, genau. Also nur, wie gesagt, wie die Signatur, ja. Nur die Signatur, mehr nicht. Alles andere hätten wir dann gerne in den C-Files. Ach so, und dann gehen wir dann morgen nochmal wahrscheinlich genauer drauf ein, natürlich auch die benutzten Datenstrukturen, wenn sie etwas komplexer werden sollten. Okay, weiter geht's. Ja, das Mikro.
Stopp. Ja gut, so, das war jetzt Hello World. Ganz kurz und schnell. Was hat uns aber der Compiler jetzt eigentlich erzeugt? Und die Antwort auf diese Frage ist genau der wesentliche Unterschied zwischen solchen Sprachen wie Java und C. Und zwar der Compiler, der erzeugt uns Maschinencode, also sprich Assembler oder sowas ähnliches wie Assembler, was direkt ausgeführt werden kann vom Prozessor, wo man gar nichts mehr zu braucht, wo man wirklich nur die Hardware braucht, um das Zeug auszuführen. Das ist der ganze Unterschied. Könnt ihr euch vorstellen, welche Vor- und Nachteile das hat, wenn ich das in der Form kompiliere? Richtig, schneller ist eine Sache. Was noch? Warte, du hast zuerst, sag mal. Richtig, ist systemabhängig, ist ein Nachteil. Das Gleiche, richtig. Noch irgendwer? Systemnäher. Was? Ja, genau, das ist auch richtig. Und was brauchst du denn noch, um Java auszuführen? Richtig, Virtual Machine. Das Ding brauchen wir in C nicht. Also insgesamt haben wir keine zusätzlichen Programme zur Ausführung und der Code ist viel schneller. Also dieses viel schneller, das hängt auch sehr vom Compiler ab. Es gibt Compiler, die können Code ausspucken, der ist langsamer als Java.
Es gibt Compiler, die können sehr viel schnelleren Code produzieren. Das hängt alles davon ab, was ihr für einen Compiler nehmt. Und bei Java ist es mittlerweile auch schon so, dass das Ganze nicht direkt in diesen Bytecode kompiliert wird und dann zur Laufzeit interpretiert, sondern Java wird dann während der Laufzeit des Programms den Code quasi kompilieren für die Maschine, auf der sie gerade läuft. Also die JVM macht es so, dass der Code nach und nach schneller wird und dann so in Richtung C geht. Aber weil Java noch eine ganze Menge Ballast hat, so wie Garbage Collection und so weiter, wird es niemals ganz so schnell sein wie ein ähnlicher C-Compiler. Und letzter Vor- oder Nachteil, was auch immer, ihr könnt das Ganze meistens nicht wirklich sinnvoll dekompilieren. Also in Java könnt ihr es dekompilieren und ihr kriegt so einen verständlichen Code raus, vielleicht mit obskuren Namen, aber trotzdem, ihr könnt es lesen. In C kriegt ihr für gewöhnlich dann Assembler-Code raus und der beläuft sich dann auf Millionen von Zeilen. Ihr könnt damit meistens nichts mehr anfangen. Das heißt, es ist für die Industrie ein Vorteil, für euch vielleicht ein Nachteil, weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Gut. Noch Fragen dazu? Nicht mehr, gut. Dann schauen wir uns jetzt an, was weitere Unterschiede zwischen Java und C, jetzt im Sinne von Syntax und im Sinne von, wie das Ganze aufgebaut ist. Ja, schauen wir uns an. So. Das erste sind die primitiven Datentypen. Was sind primitive Datentypen? Ja. Also in Java kann man eigentlich, also Integer ist in Java eigentlich kein primitiver Datentyp. Int ist der primitive Datentyp. In Java ist halt alles, was einen kleinen Buchstaben vorne hat, wie int, float, double, char und so weiter, ist ein primitiver Datentyp. Alles andere, was mit einem großen Buchstaben beginnt, ist keiner mehr. Und ein primitiver Datentyp zeichnet sich dadurch aus, dass er wirklich nur den Wert der Variable irgendwo im Speicher speichert. Keine zusätzliche Metainformation oder sowas. Also zum Beispiel int sind dann meine 2 Byte oder wie viel auch immer. Und die werden direkt als 2 Byte im Speicher gespeichert. Fertig. Deswegen primitiv. Und in C sieht das Ganze genauso aus. Also die Namen sind genau die gleichen. Allerdings müsst ihr in C beachten, dass ein int nicht fest definiert ist, wie lange er ist, also wie groß, wie viele Zahlen da reinpassen. Und er kann je nach Prozessor 16, 32 oder 64 Bit sein. Wo ihr euch aber halt sicher sein könnt, ist, dass ein Character, also ein char, immer kleiner ist als ein int und ein long immer größer als ein int ist. Das ist das einzige Ding. So, fehlt hier etwas. Das ist ein Hint. Bool, genau. Ja, das ist George Bool und den gibt es nämlich nicht. Also in C gibt es tatsächlich kein Boolean. Also es gibt schon irgendwie Boolean, aber das ist eigentlich nicht gedacht gewesen von Anfang an, dass es ein Boolean gibt. Man muss es extra einbinden, quasi als Bibliothek. Deswegen in C haben wir kein direktes Boolean, so wie in Java. Und deswegen brauchen wir in C irgendeinen Ersatz und wir nehmen int, also den Integer-Datentyp dafür. Wobei dann gilt, dass 0 ist unser false und alles andere ist ein true. Das ist ein Fehler, den man sehr häufig macht. Man sagt zum Beispiel in einer if-Anweisung, if x gleich gleich 10, dann tu irgendwas. Jetzt vergisst man das gleich gleich und sagt if x gleich 10. In C würde das Ganze kompilieren, x gleich 10 würde euch eine 10 liefern und dann steht da if 10 und if 10 ist in C genau das gleiche wie if true. In Java würde euch das einen Typfehler liefern, hier nicht. Das ist wichtig, das zu verstehen, dass wirklich nur 0 false bedeutet. Und deswegen machen wir in C folgendes, wir definieren uns Konstanten. Zum Beispiel 0 für false und 1 für true. Ihr könnt für true auch jede andere Zahl nehmen, weil es ist einfach lesbarer, wenn ich das so wie hier mit true und false kennzeichnen. Das Ganze hier, da kommen jetzt so neue Dinger oben rein, die Defines, die braucht man, um... Scheiße, sind da immer noch Semikolons drin? Ja. Na gut. Ja, das Semikolon da an der Stelle darf eigentlich nicht sein. Also dieses Semikolon müsst ihr euch wegdenken. Ja? Also diese Dinger, diese Defines, die dienen dazu, um Konstanten zu definieren. Ihr könnt beliebige Ausdrücke dahin schreiben. Und define ist ein sogenanntes Präprozessor-Makro. Oh, ganz schlimm. Na gut, wir haben es nicht gehört. Übrigens ein Tipp von Professor Helwig, wenn man das in ein Glas packt, während es klingelt, dann wird es wohl lauter. Also einfach mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Okay, also Präprozessor-Makros gibt es in Java so nicht. Und das, was sie machen, ist vor dem Kompilieren ersetzen wir einfach Ausdrücke wie false und true durch diese Zahlen. Das heißt, vor dem Kompilieren wird dieser Schritt hier gemacht. Unser true wird durch 1 und unser false durch 0 ersetzt. Und erst dieser Code hier rechts wird kompiliert. Das heißt, diese Defines sind jetzt nicht irgendwas, was irgendwie Speicher verbraucht oder was irgendwie als Konstante irgendwo abgespeichert ist, sondern das ist wirklich lediglich eine textuelle Ersetzung. So wie als ob ihr ein Word ersetzen durch oder sowas eintippt. So funktioniert das. Genau, warum darf da jetzt kein Semikolon hin? Kann sich das jetzt einer vorstellen? Ist keine Anweisung richtig, aber was würde denn passieren, wenn ich es da lasse? Nö. Richtig, wir würden nämlich mit dem Semikolon ersetzen. Das heißt, hier stünde fx gleich gleich 1 Semikolon. Und das würde einfach nicht kompilieren. Deswegen dürft ihr beim Define da keinen Semikolon machen. Einfach einen Zeilenumbruch und gut ist. So, kennt ihr noch weitere Präprozessor-Makros? Also wer aufgepasst hat? Richtig, Include. Include hatten wir schon in unserem Hello World gesehen. Also alles, was so ein Hashmark oder Router oder was auch immer davor hat, ist so ein Präprozessor-Makro. Include ist sowas ganz ähnliches wie unser Import in Java. Ist aber sehr, sehr viel einfacher aufgebaut. Und tatsächlich macht es nichts anderes, als an die Stelle, wo die Include-Zeile ist, den Inhalt dieser Datei oben einzufügen. Heißt, letztendlich füge ich einfach das, was in stdio.h steht, an diese Stelle da oben hin. Das wird euch noch viele Probleme bereiten, diese Herangehensweise, aber werden wir alles nach und nach beseitigen. Gut, dann hatte Michael vorhin schon erklärt, beim Include kommen mal eckige Klammern, mal solche Gänsefüßchen hin. Das ist halt ein wichtiger Unterschied, also ihr könnt es nicht jetzt einfach frei wählen. Das erste Ding ist, wir suchen im Standardpfad, also wo die ganzen C-Header-Standarddinger liegen. Das bedeutet, suche in diesem Pfad nach der Datei, die ich da oben angebe. Deswegen kommen die eckigen Klammern. Die Gänsefüßchen kommen dann, wenn ich nur in dem aktuellen Ordner, wo ich auch gerade mit meiner Konsole bin, wenn ich dort nach der Datei suchen will, dann mache ich sowas. Und ihr könnt natürlich auch Unterordner angeben, wie hier. Unterordner könnt ihr auch mit den Gänsefüßchen machen. Das klappt immer. Gut, und Fragen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also da steht eigentlich Punkt H.
Das würde gehen.
Ja, das würde gehen.
Das würde durcheinander bringen und ja. Würde auch nicht schön aussehen.
So, ach Mann. So, hast du noch eine Frage? Steht Punkt H. Stand schon immer da. Gut. Wir werden jetzt zwei der wichtigsten Standard-Libraries von C kennenlernen, stdio, habt ihr schon gesehen, und math. Also math ist dort, wo die ganzen Mathe-Sachen drin. Und es gibt in C auch eine Art API, wo der Inhalt von den ganzen Libraries irgendwie erwähnt ist. Also in Java gab es ja diese Java-Docs, wo ihr im Browser einfach jedes Mal gucken könntet, was habe ich für Klassen, was haben die für Methoden, Konstanten und so weiter. Und in C gibt es dieses man. Das zeigt euch Micha.
Ja, also ganz so schön wie die Java-API ist das Ganze leider nicht.
Es ist sogar wesentlich schlimmer. Also man kann, wenn man will, wer hat schon mal mit Man gearbeitet? Mit Man-Pages, vielleicht selbst gebastelt, die Dinger durchgewühlt, sich aufgeregt, dass nicht das drin steht, was man wissen will. Also Man ruft man auf einfach mit Man, M-A-N. So, dann gibt es Kapitel, die ganzen C-Funktionen und so weiter befinden sich in Kapitel 3, deswegen gibt man an man 3 und dann das, wonach man sucht. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal printf. Dann findet man tatsächlich einen Haufen mehr oder weniger sinnvolle Sachen über printf und ähnliche Funktionen. Beschreibung, wie ich das Ganze verwende und so weiter und so weiter. Das Ganze gilt auch für mathematische Funktionen, zum Beispiel in Tangens. Wie gesagt, die Beschreibungen sind ausführlich, aber nicht immer, wie ich finde, nicht immer sinnvoll. Also Google ist, denke ich, ein wesentlich besserer Freund bei den meisten Problemen als Manpages. Noch ein wichtiger Unterschied zwischen normalem Linux, Man und Solaris. Wenn ihr unter Solaris jetzt suchen solltet, falls ihr nicht zu Hause entwickelt oder so, müsst ihr nicht Man eingeben? Und dann einfach nur die 3 und den Suchbegriff. Das ist unter Linux hier. Und unter Solaris müsst ihr dazu noch angeben, dass ihr ein bestimmtes Kapitel aussucht mit dem Parameter minus s und dann erst die 3 und den Rest. Nicht, dass ihr dann alle anfangt zu entwickeln und plötzlich Probleme kriegt. Gut.
So, eine weitere sehr triste Angelegenheit. Wenn ich versuche, nach einer Frau zu suchen, werde ich wahrscheinlich nichts finden. Ja? No manual entry for women. Das ist leider so in C. So, STDIO, nochmal ganz kurz im Detail. Also, naja, was heißt im Detail? Eigentlich wollte ich euch nur das Printf zeigen. Printf ist so die Standardausgabe-Routine. Analog zu dem System.out.println oder print in Java könnt ihr in C das Printf benutzen. Allerdings benutzt man das ein bisschen anders. Also ihr seht, hier sind solche, also hier die erste Parameter ist immer so ein Format-String. Da könnt ihr irgendwas reinschreiben und Teile mit %s, %d, ja, quasi als Variablen definieren in diesem String, die dann hier hinten extern nochmal reingegeben sind. Und deswegen, wir würden dann bei so einem printf-Anweisung, würden wir diesen String rausbekommen. Punkt s bedeutet, füge an diese Stelle einen String ein und der String ist dieses TechKey3. Also es geht einfach in der Reihenfolge, s, d und so weiter. TechKey3 wird hierfür eingesetzt. Und die 13 wird hierfür eingesetzt. D steht für Dezimal, also irgendwie für eine Zahl. Und deswegen wird das so eingefügt. Dann habt ihr natürlich ein Problem, wenn ihr das Prozentzeichen ausgeben wollt, weil Prozent ist ja quasi hier der Charakter, der sagt, jetzt kommt so ein Formatstring wie S oder D. Deswegen Prozent liefert euch bei der Ausgabe dann das Prozent. Und die Durchfallquote in TechKey3 war tatsächlich nur 13%. Allerdings, wenn ihr nicht lernt, dann wird sich das steigern. Gut, weitere Strings sind F für Float, C für Character, es gibt noch P für Pointer, das seht ihr noch später. Und wichtig ist wirklich nicht mit diesem Plus arbeiten, da ist man immer sehr verleitet, das ist sehr einfach. Das Plus wird hier nicht funktionieren.
Wenn die Anzahl eurer Prozent S, also eurer Formatstrings, nicht mit den Parametern dahinter übereinstimmt, gibt es höchstwahrscheinlich keine Compiler-Warnung. Das Programm kompiliert dann wunderbar. Und fliegt euch danach um die Ohren. Das klingt jetzt trivial, passiert einem aber wahnsinnig schnell.
Ja, also wenn ihr jetzt hier fünf Strings hättet und fünf irgendwelche Dezimalzahlen und hier einfach zu wenig Sachen angibt, dann versagen. Und wichtig ist wirklich, die Reihenfolge ist von links nach rechts, sowohl bei den Parametern als auch bei dem Formatstring, also nicht durcheinander kommen. Ist in Java ein bisschen lesbarer. So, naja, zu Math kann man eigentlich nicht so viel sagen. Also Math enthält halt alle möglichen mathematischen Funktionen, Sinus, Tangens, Cosinus, Arcus, Tangens und alles Mögliche. Eine Sache dürft ihr in C immer noch nicht machen, das ist durch Null teilen. Dann passiert nämlich sowas hier. Sie ein großes Loch auf, die alle fallt da rein. Gut, Fragen? Dann kommt es jetzt hart auf hart, wir kommen jetzt zu Pointern. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört und seid in Schrecken weggerannt. Aber ich hoffe, ich werde es euch ein bisschen erklären können. Also Pointer sind in C das Konzept überhaupt, was ihr die ganze Zeit braucht. Ihr kommt nicht umhin, Pointer ständig an jeder Ecke zu benutzen. Deswegen passt jetzt auf und versucht es wirklich zu verstehen. Fragt notfalls auch zwischendurch einfach nach, wenn euch irgendwas unklar ist. Also Pointer nennt man auf Deutsch auch Zeiger. Und ein Zeiger oder ein Pointer ist nichts anderes als eine Variable, die eine Adresse speichert, eine Speicheradresse. Ja, das ist nichts anderes. Eine Speicheradresse kann ich ja auch irgendwie aufschreiben, deswegen kann ich sie auch irgendwo auch abspeichern. Das ist das, was ein Pointer ist. Also wenn ich jetzt hier meinen Speicher habe, ich weiß nicht, solche Bildchen habt ihr vielleicht in Vorlesungen davor gehört, vor allem wenn ihr Assembler gemacht habt, dann kriegt ihr ständig solche Speicherbildchen. Der Speicher ist irgendwie linear aufgebaut, da sind Adressen dran, die sind jetzt hier hexadezimal angegeben. Also das sind einfach Adressen, die angeben, wo im Speicher diese Daten liegen. An einer Stelle ist ein Character, ein A gespeichert, an der anderen ist die Zahl Pi gespeichert. Und ein Pointer sieht im Speicher ungefähr so aus. Ich habe hier einfach die Adresse gespeichert, die hierzu entspricht. Das heißt, das hier ist der Pointer zu diesem A und das hier ist der Pointer zu dieser Zahl Pi. Jetzt hatte ich gesagt, das sind immer Adressen, deswegen eigentlich bräuchten wir nicht eine Unterscheidung zwischen Typen machen. Das eine zeigt auf dem Character, das andere zeigt auf dem Float oder auf dem Double. In C wird aber unterschieden. Der Zeiger hat immer den Typ, also der Typ des Zeigers bezieht sich immer darauf, worauf er zeigt. Das obere ist ein Character Pointer, das untere ist ein Float Pointer. Und das sieht dann auch im Code anders aus. Also wichtig ist zu verstehen, welche Daten habt ihr und dann könnt ihr auch direkt mit Pointern arbeiten. Es gibt auch so etwas ganz Dreckiges, nennt sich Void Pointer, der hat im Grunde gar keinen Typ und der zeigt auf beliebige Daten. Aber das sind alles ganz häufige Fehlerquellen und das werdet ihr wahrscheinlich auch morgen alles nochmal kriegen, wie das funktioniert. In C sieht eine Definition von einem Pointer immer so aus, dass ihr den Typ schreibt und danach ein Sternchen. Also der Typ ist Int Sternchen oder der Typ ist Char Sternchen und das bedeutet, der Zeiger zeigt auf dem Integer, auf dem Character oder auf dem Float. Also immer ganz stupide den Typ nehmen und dann das Sternchen, ja? Wie? Ja, wenn du mit Semikolon trennst, kannst du alles in eine Zeile schreiben. Du kannst auch int Stern, int Pointer 1, int Pointer 2 schreiben. Hm? Ja. Zwei Pointer, ja. Oder? Ja, also ich meine, was ist denn jetzt hier die Frage? Definier sie doch einfach Zeile für Zeile. Ist lesbarer und besser. Was? Warum denn? Also, nein, aber warum denn? Man kann sich auch einen Nagel ins Knie hauen und ein Bild dran aufhängen. Das ist nicht sinnvoll. Na gut. Und wichtig ist, ihr dürft nicht mit einem, zum Beispiel einem Int-Pointer auf einen Character zeigen. Also eigentlich ist hier klein gedruckt, weil man kann es immer irgendwie rumtricksen, dass es trotzdem klappt, weil es sind ja letztendlich nur Adressen, aber eigentlich dürft ihr das nicht machen. Ja? Deswegen beachtet immer, was ihr für Pointer-Typen habt. So, und jetzt ist die Frage, woher kriege ich meine Speicheradressen? Ich habe mir jetzt irgendeinen Character definiert und ich habe irgendeinen Character-Pointer definiert. Wie kriege ich diesen Character-Pointer dazu, dass er direkt auf meinen Character drauf zeigt? Also hier irgendwo im Speicher liegt mein Character und hier irgendwo will ich die Adresse von diesem Pointer haben. Also diese 0xFFA042 will ich in diese Speicherzelle reinhaben. Dafür gibt es in C einen speziellen Operator, nämlich diesen UND-Operator, dieses kaufmännische UND. Das liest sich einfach als gib mir die Adresse von. Das heißt, der Operator gibt euch die Adresse von der Variablen myChar. Ja, diese Adresse wird also direkt da reingeschrieben. Das ist das UND. Einfach nur, ihr könnt euch in Java, würde man da nicht irgendwas Kryptisches nehmen, in Java würde man sagen getAddress und dann in Klammern die Variablennamen angeben, falls man sowas hätte, aber hat man nicht. Das heißt, es ist einfach nur eine Funktion im Grunde, die euch die Adresse liefert. Ihr könnt diese Pointer auch ausgeben mit %p, dann kriegt ihr ungefähr, ja okay, dann kriegt ihr halt irgendwie sowas hier raus. Ihr kriegt dann die Adresse, die wird jetzt vielleicht nicht in der Form, wie ich sie da hingeschrieben hatte, dastehen, aber da wird halt irgendeine Zahl stehen, mit der ihr meistens nichts anfangen könnt. Also irgendeine Adresse. Das ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ihr irgendwelche Pointer ausgibt und gucken, ob die gleich sind. Das ist nur dafür sinnvoll, ansonsten könnt ihr diese Ausgabe von Pointern auch vergessen. Ja, weil die Ausgabe ist so, weil in der Speicherzelle steht dann auch diese Zahl und deswegen wird sie auch ausgegeben. Da wird nicht irgendwie der Inhalt der Variable, auf die der Pointer zeigt, ausgegeben. Also in diesem Fall eben nicht das C, sondern die Adresse. Nicht wundern. Gut. So, und was passiert jetzt eigentlich, wenn wir Folgendes machen? Habt ihr eine Idee? Also ich versuche jetzt über diesen Pointer meine Variable von C nach A zu überschreiben. Was passiert jetzt? Ja, das erste war richtig, das zweite nicht so ganz. Also der ASCII-Code wird nicht genommen, das wird einfach nicht klappen. Aber das ist richtig. Was ihr versucht, ist, ihr versucht, diese Speicherzelle hier, wo eine sinnvolle Adresse drin steht, mit einer Variable, mit einem Character, mit A oder sowas zu überschreiben. Und A wird sicherlich keine sinnvolle Adresse ergeben. Deswegen, das wird euch aber auch nicht erlaubt sein. Das wird der Compiler sofort abfangen und sagen, geht nicht. Also der Grund ist, A ist einfach keine Adresse, deswegen dürft ihr so etwas nicht machen. Und kompiliert nicht, ja? Merkt euch so niemals Pointer zu weisen, ja?
Nicht, weil Adressen mehr Bit haben als Character. Character haben 8 Bit und der erwartet dann, also selbst, also der Compiler ist, der ist dumm. Aber ein paar Sachen merkt er schon. Ja.
Also es ist klar, das ist einfach nicht sinnvoll, eine Adresse irgendwas reinzuschreiben. Selbst wenn sich der Entwickler hinsetzt, dann wird er sich nicht überlegen, so, was mache ich jetzt, wenn er mir jetzt irgendeinen seinen Namen da hinschreibt? Interpretiere ich den als Adresse und wie? Das macht halt keinen Sinn. Deswegen klappt es einfach nicht. Gut. So, aber wie kommt man jetzt an die verzeigerten Daten ran? Das heißt, ich habe jetzt einen Zeiger auf irgendeine Stelle im Speicher. Wie komme ich jetzt an die Daten ran? Wie kann ich die verändern? Also im Grunde, wie kann ich jetzt das machen, was ich gerade so kläglich versucht habe hier? Das geht. Hier sind unsere beiden Sachen. Und das funktioniert mit diesem Sternchenoperator. Der Sternchenoperator ist genauso wie der Und-Operator auch eine Art Funktion. Und die nennt sich Dereferenzieren des Zeigers. Also Sternchen Charpointer liefert euch direkt die Variable MyChar. Das heißt, wenn der Sternchen Charpointer gleich steht, ist das gleiche, wie wenn der MyChar gleich das und das steht. Das heißt, ihr kommt mit diesem Sternchen von der Adresse auf die Variable, beziehungsweise auf diese Speicherstelle, in die ihr speichert. Versteht ihr das? Ja, also es war trotzdem verwirrend, denke ich, für die meisten von euch. Pointer werden euch halt wirklich noch ganz, ganz lange quälen. Also versucht es einfach so ein bisschen sacken zu lassen und vielleicht werdet ihr in den Übungen dann später auch ein bisschen drauf kommen, wie das Ganze dann wirklich funktioniert. Ich habe hier noch eine ganz kurze Zusammenfassung zu Pointern. Könnt ihr euch dann auch in die Übungen sinnvollerweise mitnehmen. Deklarieren immer Typ plus das Sternchen. Und der Typ ist das, worauf ihr zeigt. Int Sternchen, ihr zeigt auf dem Integer, Char Sternchen, ihr zeigt auf dem Char. Wir definieren Pointer, indem wir dieses kaufmännische Und benutzen. Und liefert uns einfach die Adresse. Das heißt, MyPointer ist gleich die Adresse von X. Und wo X steht, braucht euch gar nicht zu interessieren. Ihr wisst nur, es gibt eine solche Variable, aber ihr wisst nicht, welche Adresse. Und ihr wisst aber, dass dieser Zeiger auf diese Adresse zeigen wird. Upsa. Wenn ihr einen Pointer ausgeben wollt, was ist das denn? Nur, da fehlt doch eine Zeile. Ja, nee, Quatsch. Wenn ihr den Inhalt ändern wollt, dann packt ihr dieses Sternchen davor und schreibt danach einfach den Wert rein. Wenn ihr danach diesen Wert für x ausgibt, was davor 47 war, wird jetzt zu 123. Den Inhalt vom Pointer auslesen, ebenfalls mit dem Sternchen. Weil Sternchen, Pointername, liefert euch immer die Variable. Merkt euch das. Und das letzte ist die Ausgabe vom Pointer mit diesem %p im printf. Okay? Weil ich hier das x ausgebe und x ist ein Integer. Und deswegen sage ich Dezimalzahl und ich gebe das x aus. Das ist hier nur, um zu zeigen, dass x jetzt nicht mehr 4711 ist, sondern durch diese Zeile auf 123 geändert wurde. Ja? Okay, jetzt sagt ihr natürlich, ich will nicht. Es gibt doch in Java auch keine Pointer. Es geht auch ohne. Warum soll ich das jetzt machen? Also ganz so stimmt es nicht, weil in Java haben wir sogenannte Referenzen. Also ihr wisst zum Beispiel, wenn ihr an eine Funktion einen String übergebt und diesen String dann irgendwie ändert, dann ist er auch nach Aufruf der Funktion geändert. Das heißt, ihr übergebt nicht, ihr kopiert nicht den String in die Funktion, sondern ihr übergebt nur einen Zeiger darauf. Und der Zeiger wird halt in Java Referenz genannt und verhält sich halt sehr ähnlich wie das. Aber in Java gibt es keine Referenzen auf primitive Datentypen wie int, float, char. Also es gibt keine Zeiger darauf. In C, habt ihr gerade gesehen, könnt ihr int Stern, char Stern, was auch immer Stern machen, dann habt ihr einen Zeiger auf dieses, auf diese Variable. Das geht. Und natürlich hat euch das sehr, sehr, sehr viel erspart, weil mit Pointern umzugehen braucht ein bisschen Übung und ist meistens auch nicht so intuitiv, wie man es gerne hätte. Deswegen haben die Leute, die Java entwickelt haben, das auch einfach weggelassen, weil es einfach eine der häufigsten Fehlerquellen in C ist, dass man irgendwas mit Pointern macht und die auf irgendwelche falschen Stellen zeigen oder ähnliches. Dennoch, es gibt auch viele, viele Vorteile von Pointern. Und einen davon möchte ich euch zeigen, das ist der größte Vorteil meiner Meinung nach. Ihr könnt Funktionen haben, die sehr beliebig viele Parameter euch zurückgeben. Die geben es jetzt nicht über Return zurück, aber die geben es über Pointer zurück. Beispiel, ich habe eine Funktion, die soll ganz simpel zwei Vektoren addieren. Ich hoffe, das wisst ihr noch, wie man Vektoren addiert, einfach komponentenweise zusammen. Bloß das Ergebnis ist natürlich auch wieder ein Vektor. Und wenn wir jetzt keine Objekte haben, dann ist ein Vektor für uns zwei Integer oder zwei Floats oder was auch immer. Das heißt, die Rückgabe von der Funktion müsste dann zwei Stück sein, zwei Integer, eine X-Komponente und eine Y-Komponente. Geht nicht, weil wir können dann nur eine Sache zurückgeben. Und deswegen mache ich Folgendes. Ich gebe meine zwei Vektoren, X1, Y1, das ist der erste Vektor, X2, Y2 ist der zweite Vektor. Und ich gebe zusätzlich zwei Pointer rein. Red x für Return x und Return y. Und ich sage, das sind die Adressen, an die du mir bitteschön das Ergebnis von dem, was du berechnet hast, reinspeicherst. Das heißt, ich sage nur einfach nur, nachdem du das ausgeführt hast, will ich dort das Ergebnis sehen. Das Gute ist, das klappt auch. Und es funktioniert ganz einfach, indem er wieder sagt, Pointer dereferenziert, also Sternchen, das heißt Sternchen RedX liefert euch tatsächlich die Variable, die irgendwo deklariert wurde und auf die dieser Pointer verweist und schreibt da rein den Wert für Addition der X-Komponenten und Addition der Y-Komponenten. Ihr braucht hier auch kein weiteres Return oder sowas, ihr habt einfach das Ergebnis an die Stelle geschrieben, an die man sich geeinigt hat. Und ja, de facto ist es so, dass dieses Return, was ihr aus Java kennt, das funktioniert auch sehr ähnlich wie das hier. Es gibt, ach egal, lassen wir es. Wie rufe ich das Ganze jetzt auf? Funktioniert so, ich sage, ich definiere mir zwei Speicherstellen, Rx und Ry, da will ich mein Ergebnis haben. Und ich sage, rufe die Funktion auf und gebe an sie die zwei Adressen, eine von Rx und eine von Ry. Und nachdem diese Funktion ausgeführt wurde, kann ich sie einfach ausgeben, weil Rx und Ry sind Integer und da drin steht das Ergebnis 5 und 6. Und das könnt ihr halt auch beliebig erweitern. Ihr könnt ganz viele Pointer reingeben, dann könnt ihr ganz viele Rückgaben haben. Das ist schon sehr, sehr bequem. Während ihr in Java das Ganze über Klassen machen würdet und dort vielleicht eine Additionsoperation definiert, das ist langsamer als diese Version hier, weil es geht nicht schneller. Schreibt direkt das Ergebnis dahin, wo es der Aufrufer haben will. Okay? Habt ihr Fragen dazu? Gut. Dann habe ich eine Frage an euch. Was passiert, wenn ich Folgendes mache? Ich definiere mir jetzt nicht zwei Integers, sondern ich definiere einfach direkt zwei Integer-Pointer. Und ich übergebe sie an das Programm. Und ich gebe sie aus. Was passiert dann? Genau. Aber wird es kompilieren oder nicht? Er kompiliert auf jeden Fall. Aber meistens wird er genau aus dem Grund, den du gesagt hast, abstürzen, weil ich habe mir zwar irgendwie zwei Speicherstellen reserviert, wo ich Adressen hätte, aber diese Dinger die verweisen nicht auf irgendeine sinnvolle Speicherstelle, die ich mir vorher reserviert habe. Das heißt, die verweisen auf irgendwas und das Ergebnis wird irgendwo hingeschrieben. Und wenn es irgendwohin gerade euer Programmcode ist, dann ist das, stürzt alles ab und funktioniert nicht mehr. Allerdings, meistens, klappt nicht immer. Wenn ihr irgendwelche Daten hattet, ihr habt irgendwas im Programm definiert und diese zwei Pointer verweisen zufällig darauf, dann sind eure Daten weg und ihr merkt es nicht. Weil das Ganze wird, wie gesagt, kompilieren und wird vielleicht auch laufen. Und da merkt ihr schon, das Ganze ist sehr, sehr fehleranfällig. Wenn man nicht an sowas denkt, zerschießt ihr euch das ganze Programm. Und wichtig, wichtig, in C haben die Variablen keinen Initialwert. Das heißt, wenn ich in Java einfach nur int x Semikolon schreibe, hat das x immer den Wert 0. Das wird immer zugewiesen. In C ist es nicht so. In C haben wir einfach unseren Speicher und wenn ich int x aufrufe, dann wird ein Teil von dem Speicher zu dem Integer erklärt, mehr nicht. Was davor beim Speicher drin stand, das weiß keiner. Das sieht vielleicht ungefähr so aus. Hier stehen irgendwelche Daten, 1, 2, 7, hier oder sowas. Und dieser Speicher ist als frei deklariert. Und ich sage mir, gib mir ein int. Und dann sagt er, naja gut, dann nimm halt diese Speicherstelle hier und nenn sie dann int x. Das heißt, wenn ich jetzt x versuche auszugeben, wird er irgendwie versuchen, das Bitmuster, was hier drin stand, auszugeben. Und das Ganze klappt auch genauso bei Pointern. Wenn ich sage, okay, das hier soll ab jetzt mein Integer-Pointer sein, dann steht da irgendeine sinnlose Adresse, so wie das A, was wir davor hatten. Dann klappt es nicht. Aber wenn da jetzt zufällig irgendwie eine sinnvolle Adresse stand, die sogar auf irgendeine wichtige Speicherstelle aus eurem Programm verweist, dann wird es einfach überschrieben und ihr merkt es nicht. Das ist das Problem dabei. Also, Rx.
Ich weiß, auf der Folie davor hast du auch nicht initialisiert. Das geht aber bei der Addition automatisch.
Ich habe sie, ja, aber sie, das wird ja überschrieben. Ich habe mir zwei Integer-Stellen definiert. Ich habe gesagt, okay, ich gehe mal kurz zurück. Ich habe gesagt, hier gib Rx und Ry sind zwei Integer. Das heißt, ich habe mir zwei Speicherstellen definiert. Was da drin steht, ist mir egal. Weil nachdem die Funktion ausgeführt wurde, werden die einfach überschrieben mit den richtigen Werten. Aber wenn ich jetzt das printf davor packen würde, vor das vadd, dann könnte da irgendwas drinstehen. Ich verstehe jetzt nicht die Frage. Ich addiere das und speichere das an die Stelle, die durch diese Adresse beschrieben wird. Und dass diese Adresse ist, das, was ich mir hier reserviert habe. Ich habe mir mit int rx habe ich mir eine Speicherstelle rausgenommen und gesagt, das ist mein rx. Was da drin steht, ist egal. Du kannst mal ausprobieren, einfach Integer zu definieren, sie dann auszugeben. Da steht halt irgendein Müll drin. Aber danach werden einfach diese Adressen genommen, wie auch immer die sind, und dort wird einfach das Ergebnis überschrieben. Deswegen, da interessiert es mich nicht, was davor drin war. Es interessiert mich aber, wenn es halt tatsächlich Adressen sind. Und deswegen mein Rat, nicht ausprobieren sowas. Ja, ist quasi so Programmierer-Jackass oder sowas. Okay, dann eine Frage an euch. Welchen Typ und welchen Wert hat diese Variable unknown? Ihr habt jetzt und Sternchen verknüpft. Was ist das? Ja? Warum? Richtig. Also das und liefert euch die Adresse, das heißt, in den Klammern steht Adresse von MyChar und Sternchen sagt, mach aus dieser Adresse wieder die Variable. Das heißt, Sternchen von und von irgendwas liefert euch einfach wieder die Variable selbst und könnt ihr auch einfach weglassen. Das ist genau das Gleiche. Und der Typ wäre dann wieder ein Character. Und wenn ihr das so hinschreibt, dann würde sich dann auch kompilieren lassen. Zweite Sache, welchen Typ und Wert hat die Variable unknown jetzt? Ich habe jetzt einen Character Pointer, MyChar Pointer und sage jetzt Adresse von. Welchen Typ hat das? Also das geht, das ist jetzt nicht irgendwas Abstraktes, das funktioniert. Aber welchen Typ muss ich dafür setzen? Na, ich hatte euch ja gesagt, oder? Richtig, wie sieht das dann aus? Genau, Char, Sternchen, Sternchen. Wenn ihr euch erinnert, im Hello World stand auch sowas wie Char, Sternchen, Sternchen. Das ist sowas in der Art, ist es hier auch. Das heißt, ihr könnt hier ganz normal die Regel anwenden, Typ, plus Sternchen ist das, was ich da hinschreiben muss. Und Char Sternchen Sternchen ist auch ein sinnvoller Typ. Ihr könnt auch beliebig viele Sternchen definieren. Ihr könnt auch den Sternchen irgendeinen militärischen Rang geben oder sowas. Also es klappt. Geschafft. Wir sind nicht Papst, sondern wir sind Pointer heute. Und damit übergebe ich mal an Micha mit Arrays und Structs und Strings.
Okay, also bis jetzt waren das alles primitive Datentypen, die gab es so oder ähnlich in Java auch, bis auf Pointer. Jetzt kommen Arrays. Was waren Arrays in Java? Ein Array in Java, wie habe ich mir das gebaut? In der Regel mit new. Also war ein Array in Java sowas wie ein Objekt. Genau. In Java waren das bequemerweise Objekte. Das heißt, es gab Eigenschaften wie .length, .clone, weiß ich nicht was. War wunderbar, war bequem. Aber C ist nicht bequem. Es gibt keine Objekte in C. Das heißt, Arrays müssen wir uns irgendwie anders aufbauen. Wie machen wir das am dümmsten? Natürlich wieder so einfach und primitiv wie möglich. Wir sagen einfach, so ein Array ist kaum was anderes als ein Pointer auf das erste Element unseres Arrays. Klingt erstmal ein bisschen komisch, ist aber eigentlich ganz einfach. Das heißt, erstmal können wir ähnlich initialisieren wie in Java. Das ist schon mal was Schönes. Das heißt, wir können uns so ein Integer-Array aufbauen und angeben, was da für Werte drin stehen sollen. Wunderbar, prima. Das Ganze wird dann allerdings, weil C, Maschina und so weiter, einfach genauso in den Speicher geschrieben. Das heißt, myNumbers ist in dem Moment nichts weiter als ein Zeiger auf die 23. Das ist richtig, aber Wurst. Genau. Wo ist jetzt eine Lücke? In unserer virtuellen, ausgedachten Maschine hier in unserem System haben Ints 2 Byte. Das ist alles. Das ist auch bloß, also es ist wurscht.
Bloß zu verdeutlichen, genau. Dass die Sachen nacheinander kommen.
Genau, und zwar unmittelbar nacheinander, genau. Wie greife ich jetzt auf Arrays zu? Glücklicherweise fast ganz genauso wie in Java. Das heißt, ich deklariere mir so ein Array und kann dann einfach mit einem Index in eckigen Klammern auf die einzelnen Elemente zugreifen. Das Blöde ist, wenn ihr jetzt Mist baut, klopft euch in C keiner auf die Finger. Das heißt, das wird so kompilieren. Tja, und dann fliegt euch die ganze Sache wahrscheinlich um die Ohren. Warum? Weil ihr irgendwo in den Speicher greift, an der Stelle myNumbers plus 4711 mal 2 Byte. Das heißt, ihr müsst euch die Länge von so einem Array ganz alleine merken. So einen echten Typ Int gibt es also nicht. Das heißt, C behandelt myNumber ganz genauso wie so ein Integer-Pointer. Es gibt allerdings einen kleinen Unterschied. Also das funktioniert hier. Da wird einfach nichts weiter als 23 ausgegeben. Ist, glaube ich, klar, warum. Array, myNumber ist nichts weiter als Zeiger auf 23. Dereferenzieren, also 23. In den eckigen Klammern gebt ihr, wie gesagt, bloß den Offset an. Das ist kaum Unterschied zu Java. Das geht auch. Das Programm, also es ist möglich, steht aber unter strenger Strafe. Also das ist, weil das macht den, man sieht ja, das macht die ganze Sache extrem, extrem unleserlich. Macht das um Gottes Willen nicht zu Hause und auf keinen Fall bei Abgaben. das war die erste Möglichkeit, Arrays zu deklarieren. Unter Java gab es noch mindestens eine zweite. Nämlich? Nein, ich meine jetzt, hier geben wir ja schon drei Werte an in unserem Array, ne? Und bestimmen damit indirekt oder deklarieren damit indirekt die Länge. Dann gäbe es noch eine andere Möglichkeit. Genau, ich nehme mir einfach nur die Länge definiere und nichts weiter sonst.
Was steht dann eigentlich in den Elementen vom Array?
Bin ich hier drin? Mhm. Quatsch mit Soße, was auch immer vorher drin ist. Ach so. Pardon. Ich dachte, das war klar, tut mir leid. Es hat mir gesagt, dass Arrays fast sowas wie Pointer sind. Das heißt, es müsste doch eigentlich auch sowas hier gehen, ne? Also das klappt, das Programm kompiliert wunderbar, fehlerfrei, auch da gibt es keinen Ärger. Aber was ist jetzt der grobe Unterschied zwischen diesen beiden Methoden? Ja? Nochmal lauter bitte. Du meinst die drei hier, meinst du? Nein, nein, nicht ganz, nicht wirklich, nein. Du hast hier keine eckigen Klammern und nichts, das heißt, du definierst dir hier also wirklich so einen Pointer und schreibst dann drei Zahlen wunderbar hintereinander rein. Du kannst auch auf die 42 und die 3 zugreifen. Wir hatten ja vorhin gesagt, ob du nun jetzt eckige Klammern nimmst, oder inkrementierst und danach sagst, jetzt zeige ich da drauf, das hatten wir hier gehabt, Moment. Hier unten rechts, hier, da haben wir gesagt, da gibt es keinen Unterschied. Ob ich das so mache oder so, das ist ziemlich genau dasselbe. Nee, also der zeigt schon auch erst auf das erste Element. Nein, und das ist der Punkt. Das ist der Unterschied. Möglichkeit 3 ist es sehr wahrscheinlich, dass euch das Programm abschmiert. Hier, wenn ich mit eckigen Klammern arbeite, werden wirklich drei Speicheradressen reserviert oder drei Stellen im Speicher reserviert für Integer. Bei dem zweiten wird nur ein Pointer reserviert und danach gnadenlos einfach in den Speicher geschrieben, ob der euch gehört oder nicht. Das ist auch eine sehr große Fehlerquelle übrigens. Steht es auch nochmal, also Möglichkeit 1 reserviert wirklich den Platz für diese drei Werte und die dritte Variante wirklich nur für den Int-Pointer, genau. So, Arrays kann ich, ist wunderbar. Warum brauche ich denn eigentlich, warum soll ich denn morgen nochmal kommen? Ist doch alles klar, jetzt ist alles wunderbar. Allerdings gibt es da noch eine ziemlich unbequeme Wahrheit, nämlich sowas hier funktioniert nicht. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht eine Funktion definieren, in der ich mir irgendeine Länge angebe und dann statisch mir so ein Array anlegen. Das geht nur mit festen Längen. Alles andere, sogenannte dynamische Arrays und so weiter, kommen morgen erst dran. Wunderbar, Arrays, also relativ einfach, wenn auch gruselig. Kommen wir jetzt zu Strings, da wird es jetzt noch ein bisschen schlimmer. Klar, in Java sind auch Strings Objekte mit Eigenschaften und Methoden und so weiter. Aber wir hatten schon gesagt, C ist nicht bequem. Also auch ein String kann hier nicht groß irgendwie Komplexes sein. Das heißt, auch in C ist so ein String einfach nichts weiter als ein Array. Und zwar in dem Fall ein Array von einzelnen Buchstaben, von einzelnen Characters. So deklariert man sich dann das Ganze. Man gibt also wieder an Character, Namen, eckige Klammern und dann was hinein soll. Wunderbar, klasse, prima. Strings kann ich jetzt auch, alles toll. Ja, nur ein Problem ist, wie komme ich jetzt an die Länge von so einem String ran? Was bleibt mir, wenn ich keine Metainformation und nichts, wenn ich nichts habe außer nur Charakter hintereinander weg im Speicher, ja? Genau, ich muss mir also mein Ende kodieren irgendwie. Das heißt, es wird wirklich eins von diesen 256 Symbolen, die mir zur Verfügung stehen, einfach abgeknapst, nämlich Backslash 0. Und das wird, auch wenn man es nicht merkt, auch hier hinten dran gehängt einfach. Und dadurch kann ich dann festlegen, wie lang so ein String ist. Das heißt, wenn ich sowas hier mache, mir einfach so ein Character Array zusammenbaue und dann einzeln mir Buchstaben definiere und die dann ausgeben will, was passiert höchstwahrscheinlich? Genau, wir laufen weiter und weiter und weiter, weil printf genau auf dieses 0 wartet. Wenn irgendwann ein 0 im Speicher steht, haben wir Glück und die ganze Katastrophe hört irgendwann auf. Aber in der Regel schmiert euch dann euer Programm auch ab, weil wieder auf irgendwelche Bereiche zugegriffen wird, die euch nicht gehören. Dann hört der String für dich dort auf.
Nicht für dich, sondern für...
Und für dein Programm, ja. Genau, dann ist da Schluss, Feierabend.
Ach.
Hä? Einfach Backslash 0. Zeichen oben, Backslash 0, Hochkomma. Also Hochkomma, Backslash 0, Hochkomma. Das wird so verstanden.
Wichtig ist, dass du wirklich nicht einfach 0 hinschreibst. Das ist einfach ASCII-Code 0, halt, was auch immer das ist, das zählt da nicht.
Genau. Es ist auch wichtig, dass man das mit diesem Backslash macht, weil wenn sich das irgendwann mal ändern sollte, dann ist dieses Backslash 0 garantiert immer noch das Zeichen, was den String terminiert. Wenn du nur einfach die einfache 0 nimmst oder so, Character 0, dann weißt du nicht, ob das in Zukunft noch laufen wird, so dein Programm. Jetzt ist, glaube ich, auch klar, wie man sich so einen Punkt Length selber zusammenbasteln könnte. Man muss einfach zählen. Das kann man auf die Art machen. Lässt sich also so ein Array einfach übergeben, und zwar in Form eines Pointers. Definiert sich ein Zähler und rennt dann einfach wirklich so lange stupide durch, bis so ein terminierendes Zeichen auftaucht. So, gehen wir nochmal ganz zurück zu unserem ersten Programm, unser Hello World. Ich glaube, da erkennt man auch schon, worauf es hinausläuft. Auf diesen Teil hier, der doch extrem kryptisch wirkt. Was Ähnliches kennen wir aus Java aber auch schon, ne? Public, Static, Void, Main und so weiter und so weiter. Einfach nur String Args. Das und das ist sich gar nicht so unähnlich. Das ist leider vorbei. War schön, war fein, gibt es jetzt leider nicht. Und C ist die Sache natürlich ein bisschen anstrengender. Wir haben jetzt hier einen Integer, argc, was könnte das sein, wenn er schon so einen schönen Namen hat? Genau, das heißt, hier sind meine Argumente angegeben. Das hier sieht jetzt ein bisschen eklig aus, das hatten wir vorhin bei E ja schon gehabt. Das ist ein Pointer auf einen Character. Kann man glücklicherweise auch ein bisschen anders interpretieren. Ist ein bisschen knifflig, ja? Das, ja, ein Pointer auf einen String könnte das sein, genau. Das kann aber auch glücklicherweise, wir hatten ja gelernt, ja? Genau, wir hatten ja gelernt, dass Arrays und Pointer relativ ähnlich sind. Das heißt, das hier kann man wirklich interpretieren als ein Array auf Character Pointer und damit auch als ein Array von Arrays von Charaktern und damit einfach als ein Array mit Strings. Das heißt, hier wird angegeben, wie viele Argumente ich meinem Programm übergeben habe. Und hier stecken die dann wirklich drin. argv von 0 ist übrigens was ganz Besonderes. Den gibt es immer, ob ihr was angebt als Parameter oder nicht bei eurem Programm. Was das ist, könnt ihr gerne zu Hause, nachher, jetzt, wann auch immer ausprobieren und euch anschauen. Wir haben jetzt schon das Handwerkszeug, aber leider nicht mehr die Zeit dafür, jetzt schon das erste sinnvolle C-Programm zu bauen, das...
Echt?
Naja, 20, 30 Minuten noch vielleicht, weiß ich nicht, deswegen... Es kommen noch Structs, deswegen... Man könnte jetzt einen Palindromtester bauen, der nichts weiter als einen String als Parameter übergeben kriegt beim Starten und dann schaut, ob dieses Wort ein Palindrom ist. Für die, die nicht wissen, was ein Palindrom ist, haben wir hier nochmal die Tacocat. Das heißt, Palindrome sind einfach Worte, die man von vorne bis hinten, von vorne nach hinten, genauso wie von hinten nach vorne lesen kann. Wie würde man das jetzt machen einfach? Braucht man nur zwei Schritte? Ist zu einfach die Frage oder zu schwer? Ja genau, du. Hast du eine Ahnung, Palindrom testen? Genau.
Dann nenne den Nächsten, der Ahnung
hat. Genau, nenne den Nächsten, der Ahnung haben soll. Der hat ja immer Ahnung, das ist ja langweilig. Okay, und wo ist hinten? Da komme ich wie ran? Okay, genau. Genau. Wir haben uns eine Funktion Länge gebaut. Das heißt, wir wissen, wo hinten ist bei unserem String. Vorne ist trivial. Jetzt rennen wir einfach von vorne bis hinten und von hinten bis vorne durch und schauen, ob immer der gleiche Buchstabe an dieser Stelle steht. Hier T, T, A, A, C, C. Und dann das O in der Mitte. Wunderbar. Prima. Abbruch würde ich sagen, wenn sie, entweder wenn du durch bist oder wenn die unterschiedlich sind, die beiden Zeichen. Es geht wohl am schnellsten.
Die halbe Laufzeit.
Bis halbe würde ich gehen. Also das ist
die halbe Laufzeit geht ja nicht, dann kommt ja das Ende und der Anfang geschehen.
Genau. Ja, aber das ist ja trotzdem volle Laufzeit.
Ja,
klar. So, das war immer noch, wenn auch eklig, immer noch relativ einfach. Jetzt kommt noch eine extrem wichtige Datenstruktur. Die komplexeste für heute, das sind die sogenannten Structs. In C gibt es zwar sowas, gibt es keine Objekte leider wie in Java, wo ich mir irgendwelche Sachen zusammenfassen kann, die ich immer und immer wieder brauche. Aber es gibt zum Glück etwas sehr Ähnliches, nämlich die sogenannten Structs. Structs bieten also die Möglichkeit, ein paar Daten zusammenzufassen, die ich immer wieder brauche. Das ist zum einen schöner als ständig. Das ist hier mal so ein Struct, als ständig ein Integer und ein String Array nebeneinander herlaufen zu lassen. Das sieht blöd aus, lässt sich blöd kontrollieren, lässt sich blöd korrigieren. So ist schöner. Das heißt, es ist halt so ein Datensatz. Ist ähnlich wie ein Objekt ohne Methoden. Also sowas gibt es in C tatsächlich. Wird aber auch einfach nur stumpfsinnig so im Speicher abgebildet, wenn ihr das Ganze initialisiert. Das kann man auch als Array interpretieren, indem halt verschiedene Datentypen hintereinander wegkommen, und zwar genau in der Reihenfolge, wie ihr es hier auch angebt. Structs sollte man außerhalb von Funktionen definieren, kann man auch an Funktionen übergeben. Wie genau, werdet ihr wahrscheinlich morgen erfahren, wie es gut und wie es schlecht geht. Wie initialisiere ich mir jetzt so ein Struct? Auch das ist glücklicherweise ganz einfach. Ich baue es mir und behandle es dann wie so ein Array. Struct, wichtig, dass das Struct immer da vorne steht, weil die Variable heißt jetzt nicht Student, die heißt jetzt Struct Student, die ihr euch deklariert habt hier. Das heißt, Struct Student Peter ist gleich und dann einfach Name und den String hinten dran. Hier hat sich, glaube ich, ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das heißt, hier steht es auch nochmal. Also ihr müsst das Ding wirklich jedes Mal, wenn ihr es benutzt, struct student nennen oder wenn ihr jetzt sowas deklariert und nicht nur student. Das versteht der Compiler nicht. Wie greife ich jetzt auf meine Daten zu, die ich da eben gerade reingeschrieben habe? Das ist glücklicherweise auch ganz einfach, wie in Java mit dem Punkt. Das heißt, hier nochmal das Ganze, jetzt ein bisschen anders. Sehe ich jetzt ein Integer für das Alter, dann ein String für den Namen. Deklariere mir das Ganze und dann kann ich hier mit dem Punkt einfach an die beiden Felder ran. Den Namen und an das Alter.
Das klappt auch nicht, da musst du auch die Klammer hin.
Wo? Nee, das ist okay so. Weil du den hier baust und den hier einfach nur drauf zeigst. Ich glaube, ganz koscher ist es immer noch nicht, das stimmt. So. Dann gibt es noch sowas wie TypeDef. Das ist extrem bequem, wenn man schreibfaul ist. Mit TypeDef kann ich mir Abkürzungen definieren. Das heißt, ich kann hier sagen, TypeDef, struct student, einfach student type oder student groß T oder wie auch immer, spart mir einen Haufen Schreibarbeit. Und der Compiler weiß dann, dass ich mit student type nichts weiter meine als so ein struct student. Viel, schlimm, und es hört noch lange nicht auf.